Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen. Die Ölpest vor der Küste von Louisiana ist viel schlimmer als angenommen. Unser Korrespondent schildert die Lage. Die Schweiz exportiert so viel Kriegsmaterial wie noch nie. Außerdem, im belgischen Parlament machen die Wallonen geschlossen Front gegen die Flamen, zum Sprachenstreit die Reportage. Keine Umschuldung für Griechenland, heißt es in den europäischen Hauptstädten, doch wie lange noch? Und über Gottesmänner und ihren schlechten Ruf in Indien. Hintergründe hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Andrea Apühl mit den Nachrichten.
An der Küste des US-Bundesstaates Louisiana bereiten sich die Behörden auf eine drohende Ölpest vor. Ausgelöst wurde sie durch die Explosion einer Bohrinsel im Golf von Mexiko. Ein riesiger Ölteppich nähert sich der Küste. Nach neuesten Vorhersagen könnten erste Ausläufer schon heute das Festland erreichen. Zuvor war bekannt geworden, dass bei der Bohrinsel 5-mal mehr Öl ausfließt als zuerst angenommen, nämlich 8.000 Liter pro Tag. 800.000 Liter pro Tag, wie die amerikanische Küstenwache mitteilte. Der griechische Verteidigungsminister will die Militärausgaben des Landes um ein Viertel kürzen. Die Einsparungen sollen dem Land bei der Bewältigung der Finanzkrise helfen. Inzwischen gehen die Verhandlungen über die milliardenschwere Nothilfe für Griechenland weiter. EU-Wirtschaftskommissar Rehn zeigte sich zuversichtlich, dass schon bald eine Einigung erzielt werden könne. Im Gegenzug für die Notkredite muss die griechische Regierung mit harten Auflagen rechnen. In Italien unternimmt Silvio Berlusconi einen neuen Versuch, juristische Immunität zu erlangen. Der Regierungschef präsentiert ein neues Gesetz, das ihn, den italienischen Staatspräsidenten und die ganze Regierungsmannschaft vor Strafverfolgung schützen soll. Vor 2 Jahren hatte Berlusconi bereits ein Immunitätsgesetz durchs Parlament gebracht. Dieses war jedoch letztes Jahr vom Verfassungsgericht wieder aufgehoben worden. Knapp 1,5 Jahre nach den Terroranschlägen von Mumbai wollen die verfeindeten Atommächte Indien und Pakistan ihre Beziehungen normalisieren. Dies vereinbarten die Ministerpräsidenten beider Länder am Rande eines Gipfeltreffens im südasiatischen Königreich Bhutan. Nach den Terroranschlägen vom November 2008 hatte Indien die Friedensgespräche mit Pakistan abgebrochen. Indien macht in Pakistan ansässige Terroristen für die Anschläge verantwortlich, bei denen 166 Menschen ums Leben kamen. Wenn Spitäler bei einer Behandlung nicht die tatsächlichen Kosten abrechnen, sondern einen Pauschalbetrag, kommt das nicht unbedingt günstiger. Das zeigt die erste Untersuchung zu den sogenannten Fallpauschalen. Die fixen Beträge für eine Behandlung, je nach Diagnose, werden 2012 in Schweizer Spitälern eingeführt. Die Untersuchung der Universität Bern zeigt auch, in einem System mit Fallpauschalen müssen deutlich mehr Patienten kurz nach der Behandlung ins Spital zurück. Möglicherweise, weil die Behandlung nicht gründlich durchgeführt oder abgeschlossen wurde, wie die Wissenschaftler vermuten. Alternative Behandlungsmethoden wie die Homöopathie oder die traditionelle chinesische Medizin sollen wieder in die Grundversicherung aufgenommen werden. Dies verlangen Vertreter der Komplementärmedizin beim Bundesamt für Gesundheit. Sie argumentieren, das Stimmvolk habe letztes Jahr deutlich für die Komplementärmedizin in der Grundversicherung gestimmt. Die Gesuche für die Wiederaufnahme werden nun vom Bund geprüft. Die Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin» ist zustande gekommen. Wie die Bundeskanzlei bestätigt, wurden mehr als doppelt so viele gültige Unterschriften eingereicht wie nötig. Die Initianten befürchten, dass es künftig zu wenig Hausärzte geben wird. Mit der Initiative wollen sie darum Bund und Kantone verpflichten, die Hausarztmedizin zu fördern. Hausärzte sollten die erste Anlaufstelle bei Krankheiten und Unfällen bleiben. Die Schweiz hat im ersten Quartal 2010 erneut mehr Kriegsmaterial exportiert, nachdem sie im letzten Jahr so viele Rüstungsgüter ins Ausland verkauft hatte wie noch nie. Die Schweiz nahm damit seit Anfang Jahr 148 Millionen Franken ein, wie die eidgenössische Zollverwaltung mitteilt. Die wichtigsten Käufer von Kriegsmaterial aus der Schweiz waren Deutschland, Großbritannien und Pakistan. Pakistan fällt dabei besonders auf. Es hat den Schweizern fast doppelt so viel Kriegsmaterial abgekauft wie im Vorjahr. Der Otto-Nägeli-Preis 2010 geht an zwei Eiweißforscher. Der Preis ist mit 200.000 Franken dotiert und gilt als eine der wichtigsten Wissenschaftsauszeichnungen der Schweiz. Der eine Preisträger, Rudi Ebersold, hat Methoden entwickelt, um Krebs leichter zu erkennen. Der andere, Amos Bayroch, eine Software zur Analyse von Proteinketten. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.666 Punkten plus 1,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.167 Punkten plus 1,1%. Der Euro wird zu einem Franken 43,38 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 08,26. Das Wetter. Am Abend scheint meist die Sonne. Morgen gibt es im Osten zunächst noch längere sonnige Abschnitte, sonst setzen von Westen einige Schauer ein. Die Höchsttemperatur liegt im Westen bei 18, im Osten bei 22 Grad. Im Süden zeigt sich die Sonne ebenfalls eher selten und es muss mit einzelnen Regengüssen gerechnet werden. Die Höchstwerte erreichen 22 Grad. Am Wochenende zeigt sich nur ab und zu die Sonne und es fällt besonders am Sonntag immer wieder Regen bei 15 bis 20 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Es kommt dicker. Louisiana droht ein Umweltdesaster. Die Schweizer Sozialdemokraten fühlen sich plötzlich stark. Sie sind es vor allem arithmetisch. Euro-Krise. Warum ein Haarschnitt dem griechischen Premier weiterhelfen könnte. Erpressungen, Attacken und andere virtuelle Schläge. Die Schweizer Cybercops sind besorgt. Sheila Birnstiel und Bhagwan oder was lief schief in der Guru-Bewegung und warum? Und im Echo-Dossier schwere Verwerfungen im flachen Land. Zu Belgiens Sprachenstreit die Reportage. Miserable Nachrichten kommen vom Golf von Mexiko. Das Leck unter der Meeresoberfläche, dort wo vor einer Woche die Bohrinsel Deepwater Horizon versank, ist viel größer, als es erst geheißen hatte, und es fließt fünfmal so viel Öl aus, wie bisher geschätzt. Schon bald dürfte es das Land erreichen. Der Gouverneur von Louisiana ruft bereits Washington um Nothilfe, um die Küste zu schützen, die besonders sensibel sei. Unser Korrespondent Max Ackermann ist vor Ort in Louisiana. Er schilderte mir diese Küste.
Ja, das Mündungsgebiet des Mississippi ist wirklich sehr speziell. Eine Landschaft, in der Meer und Land sozusagen ineinander fließen. Es gibt kein klar begrenztes Ufer, kaum Sandstrände, kaum Felsen. Alles ist sumpfig, eine gewaltige Auenlandschaft, höchst fragil, ein hochspezielles Ökosystem, in das allerdings auch der Mensch seit langem eingegriffen hat und viele Leute finden hier auch einen Lebens- und Arbeitsraum.
Stichwort Arbeitsraum, das heißt, eine Ölpest wäre auch eine ökonomische Katastrophe.
Ja, für viele Leute auf jeden Fall. Krabbenfischer, Austernzüchter, auch die Tourismusindustrie wäre sicher sehr geschädigt. Das sind alles Berufszweige, die von und mit der Natur leben und natürlich in ihrer Existenz gefährdet wären, wenn es hier zu einer großen Katastrophe kommt.
Manche befürchten, dass der Ölteppich heute, allenfalls morgen, schon auf die Küste treffen könnte. Sehen Sie irgendwelche Möglichkeiten oder sieht man vor Ort irgendwelche Möglichkeiten, das noch zu verhindern?
Nein, es ist sicher, dass das Öl an Land kommen wird. Das lässt sich nicht verhindern. Die Frage ist, wie viel kommt an Land? Man versucht, das Ausmaß möglichst klein zu halten und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann versuchen, das Öl abzubauen, mit Bakterien zum Beispiel. Man kann versuchen, es zu binden und abzuschöpfen, bevor es an Land kommt. Und drittens, man kann es anzünden und Fachleute sagen, dass dann 90% und mehr des Öls in Rauch aufgeht und die Rückstände dann besser abgeschöpft werden könnten.
Aber besonders umweltschonend ist ja das auch nicht gerade, wenn man das Öl abfackelt.
Nein, es ist problematisch, ganz sicher nicht umweltfreundlich, es ist luftbelastend, aber alle Experten, also von Naturschützern bis zu Ölleuten, die sagen, es ist ganz sicher das kleinere Übel, also lieber den Brand in Kauf nehmen und eine kurzzeitige Umweltverschmutzung als der sehr langfristige Ölverschmutzung, wenn es an Land kommt.
Offenbar läuft nicht nur viel mehr Öl aus als ursprünglich angenommen, sondern auch ganz anderes hören wir jetzt.
Ja, aber die Betonung ist auf offenbar. Das ist noch keine offizielle Information. Ich habe das von jenem Professor erfahren, der als erster jetzt das Öl analysiert hat seit dem Unfall. Und er war ganz überrascht, dass hier offenbar nicht Öl gefunden wurde, wie man es eigentlich erwarten könnte in dieser Gegend. Hier wird meistens die sogenannte Sweet Louisiana Crude gefunden. Das ist ein leichtes Öl, ziemlich leicht lösbar auch. Und das Öl, das jetzt ausgetreten ist, ist offenbar ein Schweröl mit einem sehr hohen Anteil an teerhaltigen Materialien. Also für den Experten, für den Umweltwissenschaftler von der Louisiana State eine sehr grosse und sehr unangenehme Überraschung.
Und für die Techniker, die Experten draußen, die sich mit dieser Bohrinsel beschäftigten, ist es denkbar, dass die sich so in der Natur des Öls, das da ausfließt, verschätzen?
Also für mich ist es nicht denkbar, dass sie das nicht gewusst haben, die Leute, die wirklich vor Ort waren. Aber dazu wird man sicher später noch mehr hören. Da müssen sich die Besitzer und die Betreiber dieser Ölplattform sicher noch unangenehme Fragen gefallen lassen. Für mich ist ganz offensichtlich, dass da mindestens die Kommunikation mit den Behörden nicht gespielt hat.
Wie ist überhaupt die Lage jetzt 70 Kilometer draußen an der Unglücksstelle? Ist da schneller Fortschritt bei den Abdichtungsversuchen in Sicht?
Also nach Angaben der Behörden leider nicht. Die Leiterin dieser ganzen Rettungs- und Sanierungsaktion, eine Konteradmiralin der Küstenwache, hat gesagt, es könnte noch 90 Tage gehen, bis hier wirklich eine definitive Lösung erreicht worden ist.
Das heißt, wir stehen vor einer Umweltkatastrophe größeren Ausmaßes.
Ja, besonders wenn jetzt wirklich sehr viel mehr Öl ausfließt, als man das zuerst erwartet hat. Man muss allerdings doch die Relationen wahren. Selbst wenn 5-mal mehr Öl ausfließt, als man zuerst gedacht hat, ist das immer noch relativ, in Anführungszeichen, relativ wenig. Und es dauert etwa 3 Monate, bis dann so viel Öl ins Meer geflossen sein wird, wie seinerzeit beim Unfall der Exxon Valdez 1989. Vor Alaska,
sagt unser Korrespondent Max Ackermann. Normalerweise haben die Sozialdemokraten wenig zu melden, wenn es ums Kerngeschäft der Bürgerlichen geht, die Finanzplatzpolitik. Das aber hat sich geändert. Die SP hat plötzlich Einfluss. Der Bundesrat beteuerte gestern, dass er die Lohnexzesse in der Finanzbranche und überhaupt das Problem der zu großen Banken angehen wolle. Er tat dies offensichtlich unter Druck von links. Die neue Macht der SP, ist sie dauerhaft? Oliver Washington.
Heute ist die Gegenwart und früher, da war die Vergangenheit. Und in dieser Vergangenheit sah die Finanzplatzpolitik folgendermaßen aus.
Den Ton haben vor allem die Großbanken angegeben und die bürgerliche Mehrheit des Parlaments und des Bundesrates haben diese Großbanken immer unterstützt.
Sagt Historiker Peter Hablitzl. Der SP-Mann und frühere Chef des Eidgenössischen Personalamtes hat soeben ein Buch zum Finanzplatz veröffentlicht. Heute aber ist die Gegenwart und da gebe die SP den Ton an und zwar sehr eindrücklich, wie der frühere Präsident der FDP, Franz Steinecker, neidlos eingesteht.
Ist nur eigentlich mit Powerplay-Politik der SVP vergleichbar.
Und weiter?
In der neueren Zeit ist es tatsächlich einmalig, weil ich glaube auch, dass die anderen Parteien zu wenig solide Vorstellungen haben und etwas allzu ängstlich nur auf die Ratschläge der Banken hören.
Die Sozialdemokraten nutzten die Konzeptlosigkeit der Mitteparteien, wie es mit den Grossbanken weitergehen soll, geschickt aus. Deshalb habe die SP heute die kommunikative Hoheit und könne Bedingungen stellen für ein Ja zum Staatsvertrag mit den USA in der Causa UBS. Aber, sagt Franz Steinecker,
da können die anderen aufholen. Wenn sie mit klaren Konzepten kommen, die überzeugen, dann fliegt natürlich die Ausnutzung dieses Vakuums zusammen.
Die SP profitiere von der Schwäche von CVP und FDP, ist auch Publizist Roger Deweck überzeugt. Aber auch die SVP spiele der SP in die Hände.
Es ist eine einmalige Situation für die Linke, weil ihre Macht keine eigene Macht ist, sondern eine verliehene. Solange die SVP prinzipiell Nein sagt zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten, solange können Sozialdemokraten nur Bedingungen stellen. Sollte die SVP sich auf einen Kuhhandel einlassen, wird die Macht der Sozialdemokraten von heute auf morgen verschwinden.
Dass die SP auf die Hilfe der politischen Gegnerin SVP angewiesen ist, darin liegt wohl die Ironie der heutigen Machtposition der SP. Es zeigt, dass die SP in einem bürgerlich dominierten Land nur dann ein solches Powerplay aufziehen kann, wenn verschiedene Faktoren dies begünstigen. Das kann sich natürlich ändern. Noch aber haben die Sozialdemokraten den entscheidenden Trumpf in der Hand, dass das Parlament den Vertrag mit den USA absegnen muss. Deshalb sagt Roger Deweck mit Blick auf eine Neuregelung des Finanzmarktes:
Jetzt bietet sich ein Zeitfenster, wie man im Jargon der Politikwissenschaftler sagt, aber es beginnt ein langer, langer Machtkampf zwischen der Politik auf der einen Seite und der Finanzmacht auf der anderen Seite.
Die Politik könne diesen Machtkampf nur dann gewinnen, so Roger Deweck, wenn sich die Mitteparteien CVP und FDP von den Banken tatsächlich emanzipierten und für strengere Regelungen eintreten. Wenn diese einmalige Chance ungenutzt bliebe, wäre dies für die Sozialdemokraten zwar eine Niederlage, ergänzt Politbeobachter Michael Herrmann, aber wichtig sei jetzt, dass sich die SP als Macherin profilieren könne.
Die Tatsache, dass jetzt die SP eine so wichtige Rolle spielt, führt dazu, dass andere ihre Themen aufnehmen, dass andere quasi versuchen, die SP zu hofieren, und das wirkt sehr gut auch auf die Öffentlichkeit. Und auch gerade die Wähler der SP merken, dass es eben eine Rolle spielt, ob man SP wählt oder nicht.
So gilt, im Moment kann die SP aus der Diskussion rund um den Finanzmarkt am meisten Kapital schlagen. Wie es längerfristig aussieht, bleibt offen.
Es gibt Überfälle ohne Waffengewalt, Erpressungen ohne Erpresserschreiben. Ein Teil der Kriminalität hat sich in den virtuellen Raum des Internets verlagert. Und der Effekt ist alles andere als virtuell. Ein paar wenige Mausklicks können genügen, um großen Schaden anzurichten. Eine beunruhigende Entwicklung, heißt es bei der Schweizer Melde- und Analysestelle Informationssicherung, der sogenannten Melanie. Pascal Krauthammer.
Längst ist auch in der Schweiz niemand mehr sicher vor den Machenschaften der Kriminellen im Internet. Der Leiter von Melanie, der Melde- und Analysestelle Internetsicherung, Pascal Lamia, sagt unumwunden:
Was die Internetsicherheit anbelangt, bin ich der Meinung, das zweite Halbjahr 2009 war eher ein schlechtes Halbjahr. Aktuelles Beispiel ist sicher der Angriff, welcher auf das EDA passiert ist. Einmalig in seiner Form.
Das Außendepartement EDA von Bundesrätin Micheline Calmire wurde letzten Oktober Opfer einer großen und gezielten Hackerattacke. Die Bundesanwaltschaft ermittelt. Daten werden aber nicht nur gehackt, zum Kauf angeboten oder den Medien zugespielt. Immer häufiger wird das Internet auch für etwelche Proteste missbraucht. Dabei werden die Websites der betroffenen Organisation gehackt, verunstaltet und mit politischen oder religiösen Aussagen versehen. Dies erlebte die Schweiz einst beim Hochrisikospiel Türkei-Schweiz, aber auch im letzten Halbjahr, sagt Lamia.
Dieses Mal war es schlicht halt die Minarett-Initiative, wo vorwiegend Bundesseiten angegriffen wurden, aber auch SVP-Seiten.
Große Sorgen bereitet Lamia insbesondere die Erpressungen per Mausklick.
Über das Internet haben sie zig Möglichkeiten, wie sie Leute oder Firmen erpressen können. Es ist ganz klar auch eine Tendenz, dass dies passiert.
So haben Erpressungen durch sogenannte DDoS-Attacken zugenommen. Bei diesen Attacken wird die Website des Opfers von Tausenden von Computern gleichzeitig angesteuert und damit lahmgelegt. Die Täter versuchen damit entweder Geld zu erpressen oder aber eine Aktivität zu erzwingen. Erst kürzlich gingen die Angreifer gar gegen den Internetprovider Swisscom vor, um einen unliebsamen Internetkunden loszuwerden, so der oberste Internetüberwacher Lamia.
Der Angreifer hat nun eben die Swisscom erpresst und hat gesagt, sie müssen meinen Konkurrenten vom Netz nehmen. Ansonsten, wenn sie das nicht machen, werden sie über das Internet beschossen.
Weil damit andere Internetkunden ebenfalls in Gefahr waren, hat die Swisscom den Erpressern schließlich nachgegeben und den Kunden vom Netz genommen.
Es kann sich keine Firma, egal ob Swisscom oder Kelbcom, leisten, dass mehrere ihrer Kunden tagelang oder sogar wochenlang nicht mehr vom Internet erreichbar sind. Das geht schlichtweg nicht.
Die Internetkriminellen werden immer dreister, die Gefahr immer größer.
Zur griechischen Schuldenkrise. Kaum haben der Internationale Währungsfonds und die EU das erste Rettungspaket geschnürt, gibt es Spekulationen, dass Griechenland noch viel mehr Geld braucht als die zugesagten 45 Milliarden Euro. Und manche fordern schon etwas ganz anderes, um den de facto bankrotten Staat zu retten, nämlich eine Umschuldung. Die ausländischen Gläubiger würden dabei mit zur Kasse gebeten. Haircut, Haarschnitt heißt das im Jargon der Branche. Wirtschaftsredaktorin Marin Peters.
Griechenlands Schuldenberg ist gewaltig. Rund 300 Milliarden Euro haben sich aufgetürmt. An den Finanzmärkten wächst deshalb die Überzeugung, dass nur ein Mittel dem Land den Weg in die Pleite noch ersparen kann. Ein kräftiger Schnitt. Gemeint ist eine Umschuldung, bei der die Banken auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten müssten. Das werde über kurz oder lang kommen, meint der Ökonom Harris Dellas von der Universität Bern.
In my view, I think it will happen sooner or later, because Greece does not face a liquidity problem. Greece faces a solvency problem.
Über kurz oder lang werde Griechenland aber gar nichts anderes übrig bleiben, als seine Gläubiger zu einem Forderungsverzicht zu drängen. Denn ganz ehrlich, sagt der Grieche Harris Dellas, allein seien die Griechen niemals in der Lage, ihre gewaltigen Schulden abzutragen.
And this is, I mean, more than a Herculean task. I cannot see how they can accomplish it.
Der Schuldenabbau sei mehr als eine Herkulesaufgabe, sagt Harris Dellas. Die Wirtschaft sei schwach, Schwarzarbeit, Korruption und Inkompetenz weit verbreitet. Kräftiges Wirtschaftswachstum sei in den nächsten Jahren also realistisch nicht zu erwarten. Also brauche es eine Umschuldung. Doch Politiker wie EU-Währungskommissar Olli Rehn winken hektisch ab. Eine Umschuldung sei derzeit überhaupt keine Option, sagt der Finne. Und bekommt Rückendeckung von Gustav Horn, dem Chef des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der deutschen Hans-Böckler-Stiftung.
Ich glaube auch, dass es derzeit keine Option ist, weil dazu ist zu viel passiert. Man hat den Spekulanten schon sehr viel Raum gegeben und wenn man sie jetzt dafür belohnt, indem es tatsächlich eine Umschuldung gibt, dann würde sich das auch in weiteren Ländern erweisen, dass spekuliert werden würde. Und das würde die Eurozone in eine ganz tiefe Krise stürzen.
Die Spekulanten hätten die Unsicherheit über die griechische Zahlungsfähigkeit ausgenutzt. Diesen Spekulanten müsse das Handwerk gelegt werden, sagt Gustav Horn. Und darum sei es wichtig, dass die Politik so schnell wie möglich Garantien gebe, dass Griechenland bei Bedarf mehr Geld bekomme. Im Übrigen, sagt der Volkswirt, müsse Griechenland ja nicht alle Schulden zurückzahlen.
Das ist wie bei jedem privaten Kredit auch. Man muss die Schulden nicht zurückzahlen, man muss die Schulden bedienen können. Das heißt, man muss die Zinsen bezahlen können auf diese Schulden. Das ist erstmal das Wichtige. Und darum geht es jetzt im Moment auch.
Das sieht der Grieche Harris Dellas allerdings ganz anders. Die Hilfspakete von IWF und EU könnten kurzfristig helfen, müssten aber irgendwann doch abgestottert werden, sagt der Ökonom. Darum sollten die Griechen jetzt ruhig ein bisschen leiden und sparen und sich dann bereit machen für den radikalen Schuldenschnitt.
That's why I think they should suffer for as long as they can take it and then do it in an organized way, in coordination with the European Union perhaps.
In 2, 3 oder 4 Jahren wären die Voraussetzungen für eine Umschuldung besser, sagt Ökonom Harris Dellas. Wenn die Griechen die Sparauflagen mal erfüllt und Vertrauen zurückgewonnen hätten, könnten sie bessere Bedingungen für die Umschuldung aushandeln.
Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Wir fragen hier, was läuft schief im flachen Land und was bei den Gurus? Zunächst aber afrikanische Comics. Politische Cartoons, Comics, Satirezeitschriften, die gibt es nicht nur im Norden, gerade in den ärmeren Ländern haben sie eine wichtige Funktion. Am Genfer Salon du Livre, einer der großen kulturellen Anlässe der Westschweiz, gibt es seit 7 Jahren den Salon Africain. Dort haben sich auch heuer Autoren getroffen, die mit dieser Kunstform Erfolg haben. Welche Freiheiten können sie in Anspruch nehmen und welchen Platz nimmt der Humor ein? Martin Heule.
so wie sich Tim, der Tim von Tim und Struppi im Kongo, so wie sich dieser Tim im Belgisch-Kongo benommen hat, empfindet man heute schlicht als rassistisch. Und mancherorts möchte man das Album aus dem Jahr 1930 am liebsten verbieten. Ausgerechnet in den Ateliers in Brüssel, wo das Album damals entstanden ist, hat der Kongolese Barli Baruti zeichnen gelernt und auch feststellen können, aus welchen kolonialistischen Quellen Hergé damals in Belgien geschöpft hat. Aber auf keinen Fall möchte Barli Baruti, dass man das Album verbietet. Aber er möchte den Verlag von seinem afrikanischen Tim und Struppi Projekt überzeugen.
50 ans après, Coco parle. Ah ouais, ce serait génial.
50 Jahre später, 50 Jahre nach der Unabhängigkeit des Landes, 50 Jahre später spricht Coco. Coco war in Tim und Struppi im Kongo der Boy, der Diener von Tim. Der einheimische Knabe, der ihm immer zu Diensten war und nie ein Wort sprach. Jetzt aber packt er aus und wird uns verraten, was hinter den Kulissen geschah.
Ce serait un peu les mémoires de Coco au Congo.
Es wären die späten Memoiren von Coco im Kongo und die richtige Antwort auf Tim und Struppi im Kongo. Barli Baruti hat sich als politischer Cartoonist so sehr einen Namen gemacht, dass er das Land fluchtartig verlassen musste.
Bon, la situation est toujours pareil, hein?
Es ist immer das Gleiche. Die Presse wird nicht ausdrücklich eingeschränkt, aber es verschwinden immer wieder Journalisten oder Zeichner. Da kommt einer und sagt dir, du hast meine Tochter geschwängert, und während du noch antwortest, schießt er dich nieder.
Tiens, gros, c'est ma fille ou quoi que ce soit. Le temps que les types répondent, il est là-bas sur place.
Barli Baruti, er teilt dieses Schicksal mit vielen seiner Zeichnerkollegen. Er lebt gefährlich. Mit einem ganz anderen Problem kämpft Joël Esso aus Kamerun. Das Afrika-Bild, das sie in ihrem ersten Comic über ihre Schulzeit vermittelt, passt vielen nicht. Es sei zu wenig afrikanisch, es sei eine heile Welt. Sie habe aber nie gehungert, nie Krieg erlebt, entgegnet sie.
Cette Afrique de la misère, elle existe certainement.
Das Afrika der Misere gibt es, aber es gilt nicht für alle.
Mais pas pour tout le monde.
Politischen Cartoon in der besten Form gibt es in der Satirezeitung Bisch, die in der Elfenbeinküste erscheint. 17.500 Exemplare werden wöchentlich verkauft, das Exemplar für umgerechnet 2 Brote. Chefredaktor ist Lazan Zore. Was bringt ihn denn zum Lachen?
Disons qu'en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus nos malheurs qui nous font rire, voilà.
In der Elfenbeinküste lachen wir über unser Unglück. Wir haben so viele Probleme, dass es besser ist, darüber zu lachen, sonst würden wir depressiv. Lachen ist therapeutisch.
C'est thérapeutique. Mais le rire est thérapeutique, on va dire. Voilà.
Der Genfer Cartoonist Patrick Chabat, der auch in der Deutschschweiz bekannt ist, kennt seine Kollegen im frankophonen Afrika gut. Die Zeichnung sei in Afrika allgegenwärtig und wichtiger als sonst wo.
Le dessin est quelque chose d'omniprésent, de très important en Afrique, beaucoup plus que partout ailleurs.
Der Humor und die Zeichnung sind in Afrika sehr kostbare Waffen.
Donc, l'humour et le dessin sont des armes très précieuses en Afrique.
Und Patrick Chabat zitiert Lao Tse, der sagt, dass der Humor die Höflichkeit der Verzweiflung sei.
Je cite la phrase de Lao Tse qui dit l'humour est la politesse du désespoir.
Die Afrikaner, die ich kennengelernt habe, sind sehr höflich. Die Verzweiflung ist so groß, dass man weinen könnte. Darauf mit Humor zu reagieren, ist große Klasse.
Es ist 18.29 Uhr. Im heutigen Schwerpunkt wollen wir mehr wissen über das Guru-Phänomen. Bevor wir nach Indien schauen, der Blick auf die Leinwand hier bei uns. Denn gleich 2 Kinodokumentarfilme thematisieren zurzeit die Gurus im Westen. Der deutsche Film David Wants to Fly über Maharishi Mahesh Yogi, den Guru der Beatles, er läuft nächste Woche an. Und schon heute kommt ein Schweizer Film in die Kinos, er thematisiert den Volksguru Bhagwan Sri Rajneesh, der vielen vor allem wegen seines Rolls-Royce-Sammeltics in Erinnerung geblieben ist. Dazu Filmredaktor Michael Sennhauser.
In den 60er Jahren haben die Beatles Sitar-Musik und ihren Guru Maharishi Mahesh Yogi populär gemacht. Und in den 70er Jahren sind Tausende von jungen Menschen ins indische Pune gepilgert, in den Ashram des charismatischen Bhagwan Sri Rajneesh, der unter anderem freien Sex als Therapie empfahl. Unter den jungen Westlern war damals auch der Schotte Hugh Milne, der aufgrund seiner Loyalität und Körpergröße schließlich zum persönlichen Bodyguard des Bhagwan wurde. Im aktuellen Schweizer Dokumentarfilm Guru Bhagwan, his secretary and his bodyguard, stellt sich Hugh Milne rückblickend die Frage, wann hat es angefangen schief zu laufen?
When does it go wrong? And to me it goes wrong when you ask other people to do dangerous or unhealthy things that you might get a Rolls-Royce.
Für mich fing es dort an, wo von Menschen verlangt wurde, gefährliche und ungesunde Dinge zu tun, damit Bhagwan einen weiteren Rolls-Royce kaufen konnte. Warum haben die Schweizer Filmemacher Sabine Giesiger und Beat Haener aber ausgerechnet jetzt die Geschichte des Bhagwan in Angriff genommen? Beat Haener erklärt das so.
Ein ganz komischer Grund biografisch, dass die eine Protagonistin, die Sekretärin war für gewisse Zeit bei Bhagwan, heute auch schon, in Basel-Land wohnt seit 25 Jahren, und zwar in Dörfern, aus denen ich herkomme. Höllstein, Waldenburg, Maisbrach.
Heute heißt sie Sheila Birnstiel und führt Pflegeheime im Baselbiet. Aber damals war sie blutjung und voller Liebe für ihren Guru, wie sie sich im Film erinnert.
My role was, I loved him. And that one must be clear about it. Anything more didn't matter to me.
In ihrer Funktion als Sekretärin und Vertraute des Bhagwan hat Sheila Birnstiel nach dem Exodus aus Indien das amerikanische Bhagwan-Zentrum in Oregon aufgebaut, in dem sich dann der einst charismatische Meister bald zum Diktator und Geschäftemacher im Hintergrund wandelte. Den Filmemachern gegenüber ist Sheila Birnstiel sehr offen, auch wenn sie sich kaum von ihrer damaligen Funktion als Statthalterin des Bhagwans distanziert. Beat Haener.
Sie hat uns doch, man kann sagen, ihr Vertrauen geschenkt bis über weite Strecken, weil sie war der Sündenbock in der Bewegung.
Die große Leistung des Films von Haener und Giesiger ist nun allerdings, dass er nicht nur ein Licht auf die dubiosen Seiten der Bhagwan-Bewegung wirft, sondern auch erfahrbar macht, wie groß die Begeisterung damals war und warum Tausende von Menschen diesem Guru an den Lippen hingen. Sabine Giesiger.
Wir wollten kein Schuldbekenntnis erpressen, überhaupt nicht. Wir wollten auch keine Schuldzuweisungen machen. Was uns interessiert hat, ist, mit Ihnen zurückzugehen in Ihr Empfinden, in Ihr Erleben zu den verschiedenen Zeiten. Für das haben wir uns auch sehr viel Zeit genommen. Wir haben beide über Tage hinweg interviewt und Sie gebeten, mit uns noch einmal diese Reise zu machen und sich in die Zeit zurückzuversetzen, und das ist wahrscheinlich auch das, was Sie gespürt haben.
Sich in die Zeit der Gurus zurückzuversetzen, das versucht also der Schweizer Film über Bhagwan. Doch wie steht's eigentlich um die aktuelle Guru-Szene in Indien? Sie gibt ziemlich zu reden, denn Sexskandale betreffen auch die indischen Gurus, Babas und andere hinduistischen Gottesmänner. Sie sind nicht frei von irdischen Begierden. Ganz zum Ärger von vielen Indern, wie der Beitrag von Karin Wenger zeigt.
Er galt als Stern am Himmel der Gottesmänner. Nityanandan Swami, der 32-jährige indische Guru, gut aussehend mit schwarzlockigem Haar. Der junge spirituelle Führer hatte sich vor einigen Jahren in eine orange Robe gehüllt und allen weltlichen Begierden entsagt. Seine Botschaft erreichte Tausende in der ganzen Welt, seid selig. Oder wie auf seiner Website zu lesen ist, ein Meister kommt einzig für seine Anhängerschaft auf die Erde und dafür, dass auch andere Erleuchtung erfahren. Vergangene Woche erlitt seine Popularität einen jähen Einbruch. Ein Video zeigte den jungen Guru ein wenig zu selig, verbunden mit einem indischen Bollywood-Sternchen. Seine Anhänger waren erbost über so viel Weltlichkeit und attackierten Nityanandas Ashram, sein religiöses Zentrum. Und während die Polizei zurzeit untersucht, ob der Guru die Gefühle seiner Anhängerschaft verletzt hat und dafür bestraft werden muss, ist er erst einmal untergetaucht. Nityanandan ist nicht der einzige in Ungnade gefallene Gottesmann. Vor wenigen Wochen flog ein Guru auf, der in Delhi einen Prostituiertenring mit über 1000 Frauen führte. Das erbost andere Gottesmänner, zum Beispiel den populären religiösen Führer Swami Agnivesh. Er wurde nicht wie viele andere durch religiöse Heilsversprechen und Zaubertricks bekannt, sondern weil er sich seit Jahren sozial engagiert, zum Beispiel im Kampf gegen Kinderarbeit in Indien oder gegen die Abschaffung des Kastenwesens. Mit den Gurus oder Babas, wie sich die religiösen Führer selbst betiteln, will er nichts zu tun haben.
Sex scandals by these Babas, we feel very embarrassed, we feel bad about it.
Er schäme sich für die Sexskandale dieser Babas. Diese würden alle anderen religiösen Aktivisten diskreditieren, sagt Swami Agnivesh. Es gäbe ca. 600.000 Dörfer in Indien und in jedem lebten 10 bis 12 Babas.
These Babas are like social parasites. They are living off the charity.
Diese Babas seien Parasiten der Gesellschaft. Sie lebten von den Almosen der Dorfbewohner, machten falsche Versprechungen, nutzten ihre Anhängerschaft aus, rauchten Hasch und würden auch sonst keinen empfehlenswerten Lebensstil pflegen. Und für das soziale Allgemeinwohl täten sie überhaupt nichts, ereifert sich der Swami. Der Kult um die indischen Gottesmänner, Fakire und Magier ist seit Jahrtausenden verankert in der indischen Kultur. In der Hindu-Mythologie geistern Tausende von Gottheiten umher und auf Indiens Straßen, in den Märkten und Jobs sind Götterbilder, vielarmige Statuen und glücksbringende Figuren allgegenwärtig. Doch der technische Fortschritt hat auch Indien erreicht und damit ändere sich auch die Götterwelt, sagt Swami Agnivesh.
So some of these Babas are very much enjoying the New Age television.
Viele Babas würden die Fernsehshows genießen und sich so vermarkten. Die größere Öffentlichkeit bedeutet jedoch auch mehr Kontrolle für die Gottesmänner. Deshalb zeigten sie sich gerne progressiv und sprechen über die globale Erwärmung, soziale Probleme wie Alkoholismus oder sie setzten sich dafür ein, dass die heiligen Flüsse Yamuna und Ganga endlich gesäubert würden. Einer, der auch regelmäßig in den religiösen Fernsehdebatten auftritt, ist Sanal Edamruku, Präsident des Rationalistenvereins in Indien. Er hat sich allerdings zum Ziel gesetzt, gegen den weit verbreiteten Hokuspokus und Aberglauben anzukämpfen. Er sagt, die Zahl der Babas und Gurus habe zwar in den letzten Jahren abgenommen, aber noch immer gäbe es Tausende von ihnen. Und diese hätten vor allem den populären Hindu-Gott Krishna zum Vorbild.
Krishna is a very convenient story for most of these gurus. Krishna had
dieser habe 1008 Frauen und die Liebhaberin Radha gehabt und damit rechtfertigten viele Gurus ihre sexuellen Abenteuer. Für solche pilgerten in den 60er und 70er Jahren auch tausende von Westler nach Indien. Das habe sich geändert, sagt der Rationalist Sanal Edamruku.
Now people are trying to come to see India with its historic, the magnificent history and.
Heute kämen die Westler, um die indische Kultur und Geschichte zu entdecken und die Veränderung und Modernisierung in diesem Land zu sehen. Denn Gurus und Babas begegnen sie dann bloß noch beim Zappen durch die Fernsehprogramme.
Es ist 18.38 Uhr, Zeit fürs Echo-Dossier.
Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoogduinen en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijk en duin de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land.
Klänge aus besserer Zeit von Jacques Brel, Belgiens größtem Sänger, der seine Hymne ans Plat-Pays, ans flache Land, nicht nur auf Französisch, sondern auch auf Flämisch singen konnte und wollte. Das ist unvorstellbar geworden heute für viele, denn der Sprachenstreit entzweit Belgien immer mehr. Und das Land steht seit Anfang Woche wegen dieses Streits wieder einmal ohne Regierung da. Im Zentrum des Konflikts der Wahlbezirk Brüssel-Hall-Vilvoorde, der die Hauptstadt Brüssel und deren Umgebung umfasst. Die Flamen im Parlament versuchten heute, die Aufspaltung dieses Bezirks zu erzwingen, doch die vier frankophonen Parteien blockierten mit ihrem Veto eine Abstimmung. Eine Verständigung scheint unmöglich. Was ist los in Brüssel? Unser Korrespondent Urs Bruder hat sich in dem Wahlkreis umgehört.
On est ici à Rot-Saint-Genès, notre Saint-Genesius-Rode. Tout le monde peut venir ici, mais on doit s'adapter, je trouve. S'ils viennent ici, ils n'ont qu'à apprendre le néerlandais.
Rot-Saint-Genès, eine Gemeinde neben Brüssel, auf flämischem Boden. Alle seien willkommen hier, erklären die beiden älteren Frauen, aber sie sollten sich bitte anpassen.
Wir sind hier geboren.
On est né ici.
80 ans, donc c'est flamand.
Geboren sei sie hier, 80 Jahre alt sei sie und darum hier sei flämisch. Sie sagt das an die Adresse der vielen frankophonen Brüsseler, die in den letzten Jahrzehnten zugezogen sind, aus der Stadt hinaus ins Grüne und aus dem flämischen Dorf eine mehrheitlich frankophone Gemeinde machten. Die beiden eingesessenen Fläminen sprechen gut Französisch, weil ihre Eltern es lernen mussten.
Wiens Brot man isst, wiens Wort man spricht.
Wes Brot ich esse, des sprach ich sprech. So sei das gewesen. Ihre armen Eltern hätten bei den reichen zugezogenen Brüsselern ihr Geld verdient. Eine Freundin tritt hinzu.
Die Ukrainen, die Slowenen, all die Leute, die hier kommen, nach 2 Jahren, sie sprechen wie uns schönes Sprachtale Flämisch. Aber die Franzosen sprechen nichts.
Rot-Saint-Genès ist eine jener Gemeinden um Brüssel herum, an denen sich der Sprachenstreit entzündet. Wer hier Französisch spricht, genießt Sonderrechte, die er in anderen flämischen Gemeinden nicht hat. Die Verwaltung spricht Französisch, er darf frankophone Politiker eines anderen Wahlkreises wählen. Sonderrechte, die den Flamen ein Dorn im Auge sind. Sie wollen, dass der Gemeindegürtel um Brüssel herum wieder ganz flämisch wird, ohne Sonderrechte. Die frankophonen Belgier sind dazu nur bereit, wenn man ihre Rechte in diesen Gemeinden weiterhin schützt. Manche fordern auch, dass einige dieser Gemeinden dem zweisprachigen Brüssel zugeschlagen werden, zum Beispiel Rot-Saint-Genès. Ihr Mann habe es schon vor 40 Jahren gesagt. Für Rot werden wir noch kämpfen müssen. Ein Passant, Frankophon, findet die Sonderrechte selbstverständlich. Er berichtet von Schikanen. Wenn er sein Haus verkaufen wolle, heißt es in manchen Gemeinden ja, aber nur an einen Flamen oder ein Baugesuch. Wenn er es französisch einreiche, werde es ohne Begründung abgelehnt. Dasselbe Gesuch in Flämisch werde bewilligt. Oder das Fernsehen. Der Kanal TV Brüssel werde hier nicht aufgeschaltet, obwohl man neben Brüssel wohne. Dafür bekomme er 50 holländische Sender. Miriam Delacroix ist die Bürgermeisterin der flämischen Gemeinde Rot-Saint-Genès und sie ist frankophon. Einfach sei das nicht.
On a commencé du côté du gouvernement flamand à sortir des décrets. Des décrets discriminatoires pour les francophones.
Mit Dekreten mache die flämische Regierung Druck, entziehe den Gemeinden Rechte, mache Niederländischkurse für Sozialhilfeempfänger und Zuzüger obligatorisch, schränke den Erwerb von Land für Nichtflamen ein und, und. Wenn der Wahlkreis Brüssel-Al-Vilvoorde aufgespalten werde, würde sie ihre Gemeinde gern Brüssel zuschlagen. Das Mindeste aber sei, dass ihre Gemeinde der flämischen Regierung entzogen und einer neuen Oberaufsicht unterstellt werde.
Le minimal changement de tutelle, parce que c'est le fait d'avoir une tutelle qui a tout pouvoir sur nous.
Doch nach dem heutigen Abstimmungsversuch sieht sie schwarz.
Je suis vraiment triste parce qu'on ne pourra plus jamais remonter la pente. C'est fini. Ça va être la guerre ici, hein? On pourra plus gérer quand
même. Aus dieser Sackgasse komme man nicht mehr heraus. Das sei das Ende. Man werde diese Gemeinde nicht mehr verwalten können. Hier werde Krieg herrschen. Belgien sei das Land des Kompromisses, auch der komplizierten Kompromisse. Jetzt aber, nachdem die Mehrheit versucht hat, der Minderheit ihren Willen aufzudrücken, jetzt hält sie den Dialog für unmöglich.
On va vers un dialogue impossible, un fossé infranchissable entre les francophones et les flamands. C'est terminé, la possibilité de discuter.
Overijse liegt neben Rot-Saint-Genès. Hier sind die Flamen in der Mehrheit und Bürgermeister Dirk Brancard unternimmt alles, damit das so bleibt.
Alle Probleme sind immer Französe, die sich mengen in unsere Affären.
Denn diese Gemeinden hier seien flämisch, Punkt. Man habe Belgien 1963 eingeteilt in Sprachregionen.
Man hat auch gesagt, und das sind die Franzosen, die es gefragt haben, dass die Teile einsprachig sind. Und jetzt sagt man, ja, aber das ist nicht ganz richtig. Jetzt kommen wir in das flämische Teil, wohnen. So, jetzt müssen sie auch das Französisch reden. Und das stimmt nicht, das ist ganz... Das ist Wahnsinn.
Dass die Sprachgrenze sich um Brüssel herum faktisch verschoben hat, beeindruckt Dirk Brancard nicht.
Was macht man dann in Brüssel? 30-40% Marokkaner. Dass die Französischen dann in Brüssel marokkanisch sprechen müssen. Das ist ihre Denkweise.
Den Abstimmungsversuch von heute hält er für goldrichtig. Dass zugleich Belgien auseinanderbrechen könnte, stört den Bürgermeister von Overijse nicht. Im Gegenteil.
Was ist die Mehrwert von Belgien für uns? Ein Land muss einen Mehrwert haben. Belgien, ich habe nichts, worüber ich stolz bin. Eine Bananenrepublik.
Zu lange habe sich die flämische Mehrheit hier von der wallonischen Minderheit blockieren lassen. Die Flamen bezahlten die Sozialversicherung für die arbeitslosen Wallonen. Und die Wallonen sagten:
Wir essen aus ihren Händen und jetzt gehen wir noch ihren Grund abnehmen. Es geht immer weiter und weiter und weiter. Und damit sagen die Flamen: Stopp, ist genügend. Es reicht. Und das müssen sie kapieren, dass wir sagen: Es reicht. Das machen sie nicht, noch nicht, aber das kommt.
Gerd van Istendaal ist Schriftsteller, Übersetzer von Goethe, Heine und Brecht. Er ist Brüsseler und Flame. Die Wallonen seien jünger und bezahlten die Renten für die vielen alten Flamen, sagt er. Hinter dem Triumphgeheul flämischer Nationalisten vermutet er einen Minderwertigkeitskomplex.
Das kommt aus unserer Geschichte her. On parle le flamand aux animaux et domestiques. Man spricht flämisch mit den Tieren und mit den Knechten, sagten die Französischsprachigen in Flandern. In Flandern. Die soziale Sprachgrenze war viel wichtiger als die geografische Sprachgrenze.
Dass die Flamen sich wehren gegen eine Verschiebung der Sprachgrenze um Brüssel herum, kann er dennoch verstehen.
Die Französischsprachigen wollten nicht die Sprache der Umgebung lernen. Wollten das wirklich nicht. Das haben die Jahrzehnte nicht gemacht. Und jetzt sagen sie, ja, sehen Sie, die Sprachgrenze ist verschoben. Eine krumme Logik nenne ich das.
Persönlich wäre er dennoch dafür, die umstrittenen Gemeinden jetzt Brüssel zuzuschlagen. Was aber heute im Parlament geschah, hält er für bedrohlich. Schnitt.
Dieses Votum im Parlament einer Sprachgruppe gegen die andere, das ist noch nie passiert in Belgien. Noch nie.
Belgien, das Land des Ausgleichs, sei jetzt in eine existenzielle Krise gerutscht. Er war in Sachen Belgien eigentlich immer Optimist.
Aber ich weiß nicht, ob es möglich ist, noch hinauszuklettern. Das weiß ich nicht. Man ist sehr tief drin jetzt.
Wenn aber Belgien tatsächlich auseinanderfallen sollte, wäre das ein sehr großer Verlust für beide neuen Länder.
Die Wallonie ist sehr arm. Aber für Flandern ist es auch ein Verlust, natürlich. Im Ausland sieht man die Flamen schon als eine Art faschistischer Gartenzwerge. Und die Flamen wissen das nicht.
Das war ein Echo-Dossier von Urs Bruder. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli. Und für die Nachrichten Eva Gammeter, am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.